Also, hast du dich heute eigentlich schon mal gefragt, ob das Video, das dir da gerade so in den Feed gespült wurde, überhaupt echt ist?
Ja, oder ob da einfach eine KI am Werk war, die das in, keine Ahnung, 3 Sekunden aus dem Nichts erschaffen hat.
Genau. Und ich finde, wir sind da mittlerweile in so einer, ja, ziemlich absurden Lage. Wir ertrinken ja förmlich in Informationen, in Posts, in Expertenmeinungen. Aber paradoxerweise hatten wir irgendwie noch nie so wenig Ahnung, was jetzt eigentlich wirklich wahr ist.
Absolut, ja. Das ist wirklich das große Paradoxon unserer Zeit, finde ich. Ich meine, du hast dein Smartphone in der Hand und damit quasi Zugriff auf das gesamte Wissen der gesamten Menschheit.
Eigentlich Wahnsinn, oder?
Ja, man sollte echt meinen, wir wären die am besten informierte Gesellschaft der Geschichte. Aber stattdessen wächst halt jeden Tag dieses Gefühl, komplett den Überblick zu verlieren.
Und genau deshalb, willkommen zu dieser neuen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir schauen uns nämlich heute ein Quellenmaterial an, das, naja, das versucht, uns da so ein bisschen einen Ausweg aus diesem Chaos aufzuzeigen.
Einen sehr spannenden Ausweg sogar.
Finde ich auch. Es geht um eine völlig neue Theorie der Orientierung, also wirklich maßgeschneidert für eine Zeit, die halt von Digitalisierung, von diesen abertausenden sich widersprechenden Perspektiven und natürlich von künstlicher Intelligenz dominiert wird.
Genau. Und der Kernbegriff, der da im Text auftaucht, der lautet diskursiver Synkretismus.
Ja, und das klingt im ersten Moment natürlich nach einem extrem schweren Philosophieseminar.
Definitiv.
Aber keine Sorge, unsere Mission heute ist es wirklich, das in greifbare Werkzeuge zu übersetzen. Wir wollen dir heute quasi das intellektuelle Rüstzeug an die Hand geben, mit dem du in dieser verrückten Welt aus Algorithmen und Deepfakes noch souveräne Entscheidungen treffen kannst. Und zwar, ohne dass du blind irgendeinem Dogma hinterherläufst. Oder dir einfach sagst, ach, ist doch jetzt eh alles egal.
Ja, dieser Relativismus, genau. Was mir an dem Text direkt aufgefallen ist, ist dieser historische Kontrast, der da am Anfang gezogen wird.
Also, um zu verstehen, wo wir hin müssen, müssen wir gucken, wo wir herkommen.
Genauso ist es. Wenn wir mal zurückschauen, früher suchten die Menschen und auch die großen Philosophen wirklich nach der einen absoluten Wahrheit.
Also so eine Art universelle Moral.
Richtig. Man wollte diese sogenannten metaphysischen Systeme. Also im Grunde ein Gedankengebäude, das einem die ganze Welt erklärt. Sei es jetzt eine göttliche Ordnung oder so ein universelles Naturrecht. Das war halt das feste Fundament, auf dem alles stand.
Warte mal kurz. Metaphysische Systeme. Das klingt jetzt so, als hätte man früher einfach gesagt, so ist die Welt. Punkt. Also die Kirche oder der König hat gesprochen und alle anderen haben sich halt danach gerichtet.
Naja, so grob zusammengefasst, ja. Die Geschichte des westlichen Denkens war enorm lange von genau diesem Wunsch nach Eindeutigkeit geprägt. Man wollte einfach Sicherheit.
Okay, verstehe.
Aber mit der Moderne hat dieses Leitbild dann extrem angefangen zu bröckeln. Der Autor nennt das die Ausdifferenzierung der Gesellschaft.
Also auf Deutsch gesagt bedeutet das, dass sich die Gesellschaft in verschiedene, sagen wir mal, hochspezialisierte Bereiche aufgeteilt hat, die sich untereinander gar nicht mehr richtig verstehen.
Exakt. Denk doch mal an die Medizin oder das Rechtssystem, die Wirtschaft. Jeder dieser Bereiche hat plötzlich so seine komplett eigene Logik entwickelt.
Ah ja.
Und dazu kam dann noch die Säkularisierung, also dass die Religion an Einfluss verloren hat, und natürlich auch die Emanzipation verschiedenster sozialer Gruppen, die plötzlich aufstanden und sagten: Hey, Moment mal, eure angebliche universelle Wahrheit, das ist gar nicht unsere Realität.
Krass, ja. Und damit zerbricht dann diese eine feste Wahrheit.
Genau. Man hat einfach erkannt, dass extrem vieles, was man für absolut hielt, in Wirklichkeit total stark von bestimmten Perspektiven oder Interessen geleitet war.
Also das Fundament, das ist einfach weg.
Es existiert so nicht mehr. Nein, wir stehen heute im Grunde vor so einem chaotischen Mosaik.
Dazu passt auch der Philosoph Werner Stegmeier, der ja im Text zitiert wird. Den Gedanken fand ich extrem stark, weil er das Problem so greifbar macht.
Ja, absolut.
Er sagt nämlich, Orientierung ist heute kein Besitz mehr. Also du kannst die Orientierung nicht mehr wie so ein dickes Lexikon ins Regal stellen und sagen, super, da steht drin, wie die Welt funktioniert.
Nee, das klappt heute nicht mehr.
Genau, Stegmeier sagt, Orientierung ist heute ein Vollzug. also ein ständiger Prozess, der noch dazu unter extremem Zeitdruck und Unsicherheit stattfindet.
Und das ist wirklich ein entscheidender Unterschied. Dieser Übergang vom Zustand, also ich habe die Orientierung, hin zur Handlung. Ich orientiere mich gerade.
Ich habe da für mich so ein Bild im Kopf. Ich stelle mir das so vor, die alte Form der Orientierung, wo es diese eine Wahrheit gab, das war wie so eine gedruckte Straßenkarte.
Mhm. Ja, die aus Papier.
Genau, die war für die Ewigkeit gemacht. Du kaufst dir die einmal, packst sie schön ins Handschuhfach und du weißt, die Straßen, die bleiben da, wo sie sind.
Ja.
Aber unsere heutige Situation ist eher so, als würdest du versuchen, in einer Stadt zu navigieren, in der sich die Straßen und die Kreuzungen fast stündlich verschieben.
Ja, und um direkt in deinem Bild zu bleiben, die sogenannte digitale Moderne hat eben dafür gesorgt, dass sich diese Straßen nicht nur verschieben, sondern dass sie das in Lichtgeschwindigkeit tun.
Oh ja.
Unsere ganze Wissensbildung ist total zersplittert. Früher wurde das Wissen durch Massenmedien, also die gute alte Zeitung oder die Tagesschau, noch relativ stark für uns vorgefiltert.
Das war geordnet, ja.
Genau, es gab eine Ordnung. Heute ist diese Ordnung auf unzählige Plattformen, Feeds und irgendwelche Nischenkanäle verteilt. Die Informationen zirkulieren wahnsinnig schnell, sie werden extrem emotionalisiert und das fragmentiert unsere Öffentlichkeit total. Man spricht ja oft von diesen Filterblasen.
Und das, also das spürst du ja wirklich jeden verdammten Tag, wenn du uns hier gerade zuhörst.
Definitiv.
Wenn du dein Handy entsperrst und eine App öffnest, dann bewegst du dich in einer Umgebung, die massiv technisch vorselektiert ist. Da sind Algorithmen am Werk, die du gar nicht siehst, deren Code du nicht kennst und die entscheiden anhand von Klicks und Verweildauer, welche Welt dir heute präsentiert wird.
Ja, eine maßgeschneiderte Realität quasi.
Genau. Wir suchen uns unsere Informationen heute nicht mehr aus wie früher in einer Bibliothek, wo man frei rumläuft, sondern wir sind in einem Supermarkt, in dem unsichtbare Hände ständig die Regale umräumen, nur um uns genau das vor die Nase zu setzen, was uns emotional triggert.
Sehr treffendes Bild. Diese Algorithmen sortieren also im Hintergrund für uns vor. Und dieses Problem, das potenziert sich jetzt extrem.
Weil wir jetzt noch einen ganz neuen Akteur auf der Bühne haben, oder?
Richtig. Einen Akteur, der nicht mehr nur sortiert, sondern der die Informationen komplett neu erschafft. Und da sind wir dann beim Thema generative künstliche Intelligenz.
Ja, und da wird es jetzt wirklich brisant in der Analyse. Die Quelle betont nämlich sehr deutlich, dass Sprachmodelle und Bildgeneratoren eben keine besseren Suchmaschinen sind.
Nee, absolut nicht.
Die suchen nicht einfach einen Text im Netz und spucken den aus. Die erschaffen, wie der Text sagt, neue Synthesen. Die nehmen Milliarden von Datenpunkten, also Fakten, Meinungen, irgendwelche Reddit-Foren, wissenschaftliche Paper und verknüpfen das alles zu völlig neuen Antworten.
Und hier müssen wir uns echt ansehen, warum das für unsere Orientierung so wahnsinnig wichtig ist. KI bringt da nämlich eine enorme Ambivalenz mit sich.
Okay, erklär mal.
Auf der einen Seite kann so eine KI gigantische Komplexität extrem reduzieren. Sie macht Zusammenhänge sichtbar, für die ein Mensch wahrscheinlich Jahre bräuchte, um sich da durchzuarbeiten.
Das ist ja erstmal was Gutes.
Ja, aber auf der anderen Seite erzeugt sie eben auch Halluzinationen. Ein Sprachmodell, das denkt ja nicht im klassischen Sinn über Wahrheit nach. Das berechnet einfach nur, welches Wort statistisch gesehen am wahrscheinlichsten als nächstes folgen muss.
Ah, okay.
Und dadurch neigt die KI extrem dazu, einfach dominante Sichtweisen aus ihrem Trainingsmaterial zu verstärken und Minderheitensperspektiven fallen dann völlig unter den Tisch.
Aber warte mal, wenn mir so ein KI-Modell diese ganzen riesigen, komplexen Datenmengen jetzt schon so perfekt strukturiert zusammenfasst und mir am Ende eine wunderbar formulierte Antwort liefert, warum lehne ich mich dann nicht einfach zurück? Also nimmt mir die Maschine nicht einfach diese harte intellektuelle Arbeit total bequem ab?
Das ist genau der Punkt. Und das ist der verlockendste Fehler, den wir gerade alle machen können. KI skaliert zwar die Synthese, das heißt, sie macht dieses Mischen und Zusammenfassen millionenfach schneller, aber sie übernimmt dabei keinerlei moralische oder epistemische Verantwortung.
Epistemische Verantwortung? Das musst du jetzt kurz genauer definieren.
Das bedeutet eigentlich nur die Verantwortung dafür, wie wir wissen, was wir wissen. Und ob wir dieses Wissen auch guten Gewissens vertreten können.
Ah, okay.
Schau mal, eine Maschine lebt ja nicht in unserer Gesellschaft. Die trägt nicht die gesellschaftlichen, ethischen oder politischen Folgen von dem, was sie da ausspuckt. Das tust du als Mensch.
Ja, stimmt eigentlich.
Und das Gefährlichste an diesen Systemen ist halt ihre perfekte, fehlerfreie sprachliche Souveränität. Die klingen einfach immer unfassbar kompetent, selbst wenn sie totalen Unsinn erzählen.
Ja, dieses selbstbewusste Halluzinieren.
Genau. Und wir Menschen neigen psychologisch extrem dazu, Eloquenz mit Wahrheit zu verwechseln. Wenn dir jemand was sehr eloquent erklärt, glaubst du ihm eher.
Wahnsinn, ja.
Wer also KI-generierte Antworten nutzt, der muss heute zwingend eine noch höhere Kompetenz besitzen als früher, um genau diese maschinellen Synthesen kritisch zu prüfen und sie in unseren menschlichen Kontext einzuordnen.
Okay, also wir können das Denken definitiv nicht auslagern. Und genau für dieses aktive menschliche Prüfen liefert uns der Autor ja sein zentrales Konzept, nämlich diesen diskursiven Synkretismus.
Genau, da schließt sich der Kreis.
Lass uns diesen Brocken mal ein bisschen auseinandernehmen. Synkretismus, das kommt ursprünglich so aus der Religionsgeschichte, oder?
Richtig, ja.
Das beschrieb eigentlich immer die Verschmelzung von verschiedenen religiösen Traditionen zu etwas Neuem. Und im heutigen Kontext, in unserem Text, meint es dann das Verbinden von unterschiedlichsten Wissensbeständen, Disziplinen und Werten.
Ganz genau. Und dann fügt der Autor da noch das Wort diskursiv hinzu. Das ist quasi der Mechanismus, wie dieses Verbinden überhaupt stattfinden soll.
Der Text stützt sich da auf zwei, ja, man könnte sagen, scheinbar gegensätzliche Philosophen. Auf der einen Seite haben wir Jürgen Habermas.
Oh, Klassiker.
Ja, bei ihm geht es um den rationalen, vernünftigen Diskurs. Also Menschen tauschen Argumente aus, überprüfen sie intersubjektiv, also gemeinsam, und am Ende setzt sich ganz friedlich das bessere Argument durch.
Ja. Also sorry, aber das klingt in der Theorie natürlich super. Aber in der Praxis, gerade wenn ich mir Social Media anschaue, da brüllen sich doch am Ende alle nur noch an, oder? Das ist doch schon eine sehr, naja, idealisierte Vorstellung von so einer Debatte.
Da triffst du genau den wunden Punkt. Und genau deshalb holt der Autor als Gegenpol dann Michel Foucault ins Boot.
Ah, okay. Foucault erinnert uns nämlich sehr hart daran, dass Diskurse niemals neutral oder machtfrei sind. Wenn wir bei Habermas sind, dann sitzen alle in so einem hellen, sauberen Raum und diskutieren total friedlich auf Augenhöhe.
Und Foucault grätscht da rein?
Genau. Foucault würde fragen, hey, wem gehört eigentlich das Gebäude, in dem ihr da sitzt?
Oh, guter Punkt.
Wer bestimmt überhaupt, wer durch die Tür rein darf? Und wer kontrolliert das Mikrofon? Also Diskurse sind immer von Institutionen, von Machtstrukturen und Ausschlussmechanismen geprägt.
Verstehe. Das heißt, der diskursive Synkretismus braucht wirklich beide Seiten. Er fordert vernünftige Argumentation, sagt aber gleichzeitig, hey, sei nicht naiv, schau ganz genau hin, wer da gerade spricht und wer vielleicht absichtlich zum Schweigen gebracht wurde.
Exakt. Die Definition aus dem Text lautet dann ungefähr so, es ist die reflexive, argumentationsgeleitete Praxis, heterogenes Wissen kritisch zu prüfen und zu einer vorläufigen Orientierung zu verdichten.
Und dieses Wort vorläufig, das ist da echt elementar.
Ja, das ist der Kern.
Um das vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen, ich nutze da total gerne ein Bild, um zu zeigen, was dieser Synkretismus eben nicht ist.
Lass hören.
Er ist nämlich kein intellektueller Smoothie. Du kannst nicht einfach ein paar wissenschaftliche Fakten, politische Meinungen und noch ein paar Verschwörungsmythen in den Mixer werfen, aufs Start drücken und am Ende sagen, tja, schmeckt alles irgendwie gleich, ist also alles gleichgültig.
Nee, das wäre dann reiner Relativismus.
Genau, dann gäbe es ja überhaupt keine Wahrheit mehr. Es ist vielmehr wie so ein extrem komplexes Puzzle. Du musst wirklich jedes einzelne Teilchen, also jede neue Perspektive, erstmal kritisch in die Hand nehmen. Du musst es wenden, prüfen, bevor du es überhaupt an dein Weltbild anlegst.
Ja, ein sehr starkes Bild.
Und der wichtigste Teil bei diesem Puzzle ist, du darfst die Teile eben nicht mit Kleber festkleben. Du musst jederzeit bereit sein, einen Teil wieder herauszunehmen und auszutauschen, wenn du merkst, ah, es gibt neue Fakten.
Und das ist diese Vorläufigkeit. Der Text nennt das Revisionsoffenheit. Du musst immer bereit sein zur Revision.
Genau.
Und wie man dieses Puzzle jetzt konkret baut, das bricht der Autor praktischerweise in einem 6-Phasen-Modell herunter. Das ist also keine abstrakte Theorie, sondern eigentlich so ein psychologischer Ablauf, den wir durchgehen müssen.
Okay, lass uns das doch mal an einem konkreten Beispiel aus dem Alltag durchspielen. Nehmen wir mal an, du überlegst dir ein Elektroauto zu kaufen.
Perfektes Beispiel. Da prallen ja wirklich Dutzende Meinungen und Fakten aufeinander.
Voll. Also, wie sieht dann Phase 1 aus?
Phase 1 ist Pluralität wahrnehmen. Das heißt, du brichst erstmal aus deiner eigenen Blase aus. Du hörst nicht nur auf die Technikfans, die dir sagen, das ist die absolute Rettung der Welt,
sondern
du liest eben auch mal den Bericht von Umweltwissenschaftlern über den Lithiumabbau. Oder du sprichst vielleicht mit einem skeptischen Kfz-Mechaniker. Du legst also wirklich erstmal alle, auch die widersprüchlichen Puzzleteile, auf den Tisch.
Okay, und dann passiert wahrscheinlich Phase 2, oder? Der Text nennt das Irritation spüren.
Genau.
Ich merke dann plötzlich, oh, verdammt, meine feste Überzeugung, also dieses Elektro ist immer zu 100% gut, die gerät ins Wanken. Das fühlt sich dann unangenehm an. Mein altes Navigationssystem funktioniert nicht mehr.
Exakt. Und hier ist der Punkt, wo ganz viele Menschen einfach abbrechen. Die flüchten sich dann schnell wieder zurück in ihre alte, bequeme Blase, weil diese Irritation einfach anstrengend ist.
Das stimmt.
Aber dieser diskursive Synkretismus, der verlangt eben von uns, dass wir diese Irritation aushalten. Und das führt uns dann direkt in Phase 3.
Welche ist das?
Das ist Vergleichen und Übersetzen. Du musst jetzt versuchen, diese völlig unterschiedlichen Argumente irgendwie auf eine gemeinsame Ebene zu bringen. Also, wie übersetzt du die ökologischen Kosten von so einem Lithiumabbau in Südamerika in den finanziellen Vorteil, den du jetzt durch geringere Ladekosten im Alltag hast?
Das ist ja super schwer. Das sind völlig verschiedene Sprachen.
Ja, das ist harte intellektuelle Arbeit.
Und dann kommt Phase 4, kritisch prüfen. Das ist dann der Moment, in dem ich mir nicht nur die Argumente anschaue, sondern auch, hallo Foucault, die Macht dahinter, oder?
Ganz genau.
Ich frage mich dann, wer hat diese Studie zum Batterierecycling überhaupt finanziert? Kommt die jetzt von einer unabhängigen Uni oder hat das eine Lobbygruppe der Autoindustrie bezahlt?
Richtig, du hinterfragst den Diskurs. Und wenn du das geprüft hast, dann bist du bereit für Phase 5.
Die vorläufige Synthese.
Genau, du triffst eine Entscheidung. Du sagst dann vielleicht, okay, für mein tägliches Pendeln macht das Elektroauto echt Sinn, aber ich bin mir dieser ethischen Probleme bei der Batterieherstellung durchaus bewusst.
Ich habe die Puzzleteile also zusammengefügt und bin wieder handlungsfähig.
Exakt.
Und Phase 6 schließt dann den Kreis, die Revision.
Mhm.
Angenommen, 2 Jahre später wird eine völlig neue Feststoffbatterie erfunden, die gar kein Lithium mehr braucht. Dann stimmt mein altes Puzzleteil einfach nicht mehr, ich muss es austauschen und der ganze Prozess beginnt eigentlich von vorn.
Ja, dieser Ablauf zeigt echt gut, wie aufwendig Orientierung heute geworden ist. Aber es ist halt zwingend erforderlich, wenn wir diese großen Probleme des 21. Jahrhunderts angehen wollen.
Wahrscheinlich, ja.
Transdisziplinarität ist hier das große Stichwort. Nimm doch mal den Klimawandel. Den können wir einfach nicht isoliert betrachten.
Nee, das greift in alles ein.
Eben. Es ist ja nicht nur ein meteorologisches Problem. Es ist ein massives, ökonomisches, soziologisches und technologisches Problem. Und um hier wirklich Lösungen zu finden, müssen Disziplinen systematisch miteinander verknüpft werden. Das ist synkretistische Arbeit auf allerhöchstem Niveau.
Und das betrifft ja auch nicht nur diese große Weltbühne, also den Klimawandel. Du wendest dieses Modell in deinem Alltag eigentlich ständig an, oft wahrscheinlich ohne es überhaupt zu merken.
Stimmt.
Denk mal an so Gesundheitsfragen. Du hast irgendwelche unklaren Symptome. Was tust du da heute?
Naja, ich gehe zum Arzt.
Genau. Der Arzt gibt dir eine medizinische Diagnose. Gleichzeitig hast du aber ja auch dein eigenes körperliches Erfahrungswissen. Du spürst ja, was los ist.
Ja.
Und dann gehst du noch ins Netz und wühlst dich durch irgendwelche Gesundheitsportale oder Foren, wo andere Patienten ihre Erfahrungen teilen. Du balancierst also ständig die ärztliche Autorität, dein eigenes Fühlen und dieses kollektive Schwarmwissen.
Und wenn du das klug machst, also die Quellen wirklich kritisch prüfst, dann betreibst du im Grunde genau diesen diskursiven Synkretismus.
Ja.
Weil das so extrem entscheidend ist, betont der Text übrigens auch massiv die Rolle der Bildung. Unser Bildungssystem hinkt da ja teilweise echt noch ordentlich hinterher.
Oh ja, da sagst du was.
Es darf in der Schule heute einfach nicht mehr nur darum gehen, reines Faktenwissen stur auswendig zu lernen und dann wiederzugeben.
Die Fakten hat die KI ja sowieso in Millisekunden parat.
Eben. Es muss heute um AI Literacy gehen, also KI-Kompetenz und um echte Urteilskraft. Schülerinnen und Schüler müssen verstehen, wie Wissen überhaupt produziert wird, wie diese Algorithmen das Wissen dann filtern und vor allem, wie man diese widerstreitenden Perspektiven begründet zusammenführt.
Das hat ja letztlich auch extrem direkte Auswirkungen auf unsere Gesellschaftsform an sich. Der Autor beschreibt das auch sehr klar, dass politische Urteilsbildung heute sogenannte deliberative Foren braucht.
Lass uns kurz erklären, was er damit genau meint.
Sehr gerne. Deliberative Foren, das sind im Grunde Formate wie zum Beispiel diese Bürgerräte, in denen Menschen mit völlig unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Und zwar, um sich mal ernsthaft und in Ruhe mit einem Problem auseinanderzusetzen. Da wird eben nicht einfach nur schnell abgestimmt oder auf Social Media irgendeine Parole gebrüllt, sondern es wird strukturiert Wissen ausgetauscht und gegeneinander abgewogen. Wenn eine Demokratie heute wirklich handlungsfähig bleiben will, dann muss sie solche Räume schaffen, um genau diese Integrationsarbeit leisten zu können. Und um diese extreme Polarisierung, die wir ja überall sehen, irgendwie zu überwinden.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt aus dem Text. Demokratische Entscheidungen müssen heute einfach auf nachvollziehbaren Integrationsleistungen beruhen und nicht einfach nur auf der Lautstärke der Empörung im Netz.
Genau. So, jetzt haben wir dieses Modell ja wirklich sehr ausgiebig gelobt. Es klingt ja fast wie der perfekte Werkzeugkasten für unsere Zeit.
Tut es ja.
Aber ein gutes theoretisches Konzept muss sich natürlich immer auch kritischen Einwänden stellen. Ich werfe jetzt mal den Elefanten im Raum auf den Tisch, den ja auch die Quelle selbst thematisiert.
Okay, schieß los.
Führt dieses ständige Verbinden und eigene Schlüsse ziehen am Ende nicht doch genau zu dieser Beliebigkeit, die wir vorhin mit dem Smoothie-Bild eigentlich ausgeschlossen hatten? Also wenn sich jeder sein Wissen selbst synthetisiert, bastelt sich dann nicht am Ende doch jeder seine eigene private Wahrheit zusammen? Dann wären wir ja gesellschaftlich eigentlich keinen einzigen Schritt weiter.
Ja, das ist die klassische Gefahr des Relativismus, von der wir sprachen. Aber der Text zieht hier wirklich eine sehr harte rote Linie. Er kontert das nämlich mit normativen Prinzipien.
Okay, das heißt?
Der diskursive Synkretismus ist eben nicht beliebig, weil Kritik und Begründungspflicht die absoluten Voraussetzungen dafür sind. Es gibt da ganz feste Kriterien, denen du dich stellen musst.
Nenn mal ein Beispiel.
Zum Beispiel die empirische Plausibilität. Du kannst Dinge im Kopf verknüpfen, wie du lustig bist, aber wenn deine Weltsicht am Ende behauptet, dass die Schwerkraft nicht existiert, fällst du trotzdem auf die Nase. Deine Synthese muss sich immer an der physischen Realität messen lassen.
Ja, okay, das leuchtet ein.
Und dazu kommen dann noch ethische Vertretbarkeit und argumentative Konsistenz. Du darfst dir in deiner Synthese nicht selbst widersprechen. Und ganz wichtig, es wird eine radikale Transparenz der Quellen gefordert. Wer sich heute eine Position erarbeitet, der muss im öffentlichen Diskurs offenlegen können, aus welchen Quellen sich diese Position speist und nach welchen Maßstäben er sie verknüpft hat.
Das klingt gut, aber lass uns da noch mal kurz auf die Machtstrukturen zurückkommen, die Foucault vorhin angesprochen hat. Der Text spricht hier von poststrukturalistischer und dekolonialer Kritik.
Ja, schwere Worte.
Das klingt wieder wahnsinnig akademisch. Was heißt das denn jetzt ganz konkret für meinen Social-Media-Feed oder meine tägliche Informationsbeschaffung? Wenn wir sagen, wir tauschen Fair-Argumente aus, übersehen wir da nicht leicht die Leute, die gar nicht erst mit am Tisch sitzen dürfen?
Genau das ist diese dekoloniale Kritik. Es bedeutet, simpel gesagt, wir müssen uns immer zwingend fragen, ob die Stimmen aus dem globalen Süden, von marginalisierten Gruppen oder von Minderheiten im Algorithmus oder eben auch in unseren Geschichtsbüchern überhaupt auftauchen.
Oder ob sie einfach unsichtbar sind.
Genau. Oder lesen und verknüpfen wir eigentlich nur die Sichtweisen von reichen westlichen Institutionen, die halt das Geld haben, ihre Informationen bei Google ganz oben in den Suchergebnissen zu platzieren.
Ah, verstehe.
Der Verweis auf so einen fairen Diskurs darf Machtverhältnisse einfach nicht verschleiern. Wir dürfen nicht so tun, als hätten alle Menschen auf der Welt die gleichen Bildungsressourcen und die gleiche Plattformmacht, um ihre Argumente überhaupt hörbar zu machen.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Ein wahrer diskursiver Synkretismus verlangt von uns eben nicht nur, dass wir brav Fakten prüfen, sondern dass wir systematisch fragen, wer wird hier eigentlich gerade überhört?
Ja, das gibt dem Ganzen nochmal eine ethische Dimension. Was nehmen wir also aus dieser tiefgehenden Analyse mit? Lass uns die wesentlichen Punkte für dich nochmal kurz zusammenfassen. Wir müssen definitiv aufhören, unsere Zeit einfach nur so pauschal als Informationszeitalter abzustempeln.
Ja, das greift viel zu kurz.
Absolut. Information ist heute kein knappes Gut mehr. Sie drängt sich uns ja geradezu auf. Was heute wirklich knapp ist, ist diese Fähigkeit zur guten Integrationsarbeit. Wir leben, so argumentiert ja die Quelle, eigentlich in einem Zeitalter der diskursiven Orientierung. Und die gute Nachricht dabei ist,
Unsere menschliche Urteilskraft wird durch Maschinen und KI nicht einfach überflüssig.
Nee, sie verlagert sich nur.
Genau. Die Maschine liefert uns wahnsinnig schnell die Bausteine, aber das kritische Verknüpfen, das Aufdecken von diesen Machtstrukturen und das ständige Hinterfragen, das wird zur absoluten Schlüsselkompetenz, um in dieser modernen Welt nicht komplett unterzugehen.
Und um das Ganze abzurunden, möchte ich dir jetzt zum Schluss noch einen Gedanken mitgeben, der so ein bisschen aus den weiterführenden Forschungsfragen der Quelle entsteht.
Oh, ich bin gespannt.
Wir haben heute sehr intensiv besprochen, dass wir als Menschen die Verantwortung für diese Synthese und das abschließende Urteil tragen müssen. Aber wir müssen da auch echt in die Zukunft schauen. Stell dir mal vor, künstliche Intelligenz wird in ein paar Jahren so tief in unsere Arbeitswelt, unsere Medien und unsere Netzwerke integriert, dass sie die langfristige Struktur unseres öffentlichen Diskurses komplett und fundamental verändert.
Okay, das heißt?
Was passiert denn, wenn wir irgendwann gar nicht mehr erkennen können, wo unsere eigene, mühsam erarbeitete Urteilskraft eigentlich aufhört und wo diese unsichtbare algorithmische Vorgabe der Maschine längst begonnen hat?
Boah, ja, ein extrem wichtiger Punkt. Denk da nochmal an unsere Straßenkarte und die Stadt vom Anfang. Wenn die Maschine dir nicht mehr nur die Navigation abnimmt, sondern heimlich über Nacht die Straßen verlegt und dann auch noch festlegt, welche Zielorte überhaupt noch existieren.
Ja.
Triffst du dann wirklich noch deine eigenen Entscheidungen? Wenn KI in Zukunft die grundlegende Infrastruktur all unserer Argumente baut, wie können wir dann überhaupt noch sicherstellen, dass unsere gesellschaftlichen und demokratischen Diskurse wirklich noch unsere eigenen bleiben?
Genau, ein Gedanke, den du beim nächsten Scrollen durch deinen Feed auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten solltest.
Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Analyse. Wir hoffen echt, du konntest einige gute Puzzleteile für dich mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.